Es begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei Radio Horeb. Fast 13 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr in Deutschland im Müll. 13 Millionen Tonnen. Das hat die Universität Stuttgart errechnet und das muss man erstmal sacken lassen. Und da ist nicht etwa die böse Lebensmittelindustrie hauptverantwortlich, sondern wir Privathaushalte. Der deutsche Privatbürger wirft nämlich pro Kopf zwischen 55 und 89 Kilogramm Lebensmittel im Jahr weg, je nach Statistik. Also so in etwa einmal sein eigenes Körpergewicht. Lebensmittel sind viel zu schade für den Müll und darum sprechen wir hier bei Radio Horeb im Fokus Schöpfung heute darüber, wie wir sorgsamer mit unseren Lebensmitteln umgehen können. Unser Gast ist die Haushalts- und Ernährungswissenschaftlerin Uta Töllner. Sie ist Ernährungsberaterin beim Verbraucherservice Bayern im Katholischen Deutschen Frauenbund. Herzlich willkommen, Frau Töllner.
Ja, herzlich willkommen ebenfalls.
Frau Töllner ist uns aus Ansbach zugeschaltet. Ich habe, als ich mit Ihnen gesprochen habe, gelernt, es gibt eine Ökotrophologin, also eine Haushalts- und Ernährungswissenschaftlerin, fand ich ein tolles Wort. Das haben Sie studiert und Sie sind in der Beratung, ja, für die Menschen in der Umgebung, in der Region Ansbach zuständig,
ja, beim Verbraucherservice. Ja, der Verbraucherservice bietet ja verschiedene Beratungsangebote und ich mache den Bereich Ernährung. Also sowohl im Einzelberatungsbereich bin ich da erreichbar, wie andere Kolleginnen auch im Verband oder auch für Bildung.
Und im Zuge dieser Beschäftigung haben Sie sich auch mit der mit den Lebensmittelwegwerfen beschäftigt. Die Statistiken, Frau Töllner, sind da ja nicht ganz leicht zu erstellen. Also niemand stellt sich ja an eine Mülltonne und sucht sich die weggeworfenen Lebensmittel raus und wiegt die. Das heißt, die Zahlen, das überrascht nicht, sind nicht ganz einheitlich. Aber es scheint doch eine klare Tendenz zu geben, nämlich dass wirklich die Privathaushalte die Hauptverantwortung bei der Lebensmittelverschwendung tragen. Wie viel macht das denn in etwa aus, was da in Privathaushalten wirklich jedes Jahr in die Tonne gehauen wird?
Ja, also die ersten Zahlen oder die ersten erschreckenden Aufrufe in die Richtung sind ja schon einige Jahre her, dass so viel Lebensmittelmüll entsorgt wird. Jetzt gibt es ja eben eine ganz neue Studie nochmal vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, wo dann praktisch in den privaten Haushalten wirklich 4,4 Millionen Tonnen Lebensmittel jährlich in den Müll landen. Also nur jetzt im Prinzip das, was der Verbraucher selber schon nach Hause getragen hat und dann entsorgt über den Abfall. Der Lebensmittelmüll sonst ist natürlich noch mal viel höher. Es gibt natürlich auch im Groß- und Einzelhandel oder in der Verarbeitung oder im Außerhausverpflegung ebenfalls Lebensmittelmüllabfall, der nicht zwingend vielleicht notwendig wäre, aber der private Haushalt macht wirklich den größten Teil aus.
Schauen wir da vielleicht mal hin, warum landen denn die Lebensmittel im Haushaltsmüll?
Also das ist natürlich jetzt auch relativ schwierig zu erfassen, aber es gibt da auch Überlegungen und auch Befragungen. Das eine ist natürlich, wir haben jeden Tag eine große Auswahl an Lebensmitteln. Wir können eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit Lebensmittel besorgen. Auch vom Preis her muss man sagen, dass für uns in Deutschland im Durchschnitt Lebensmittel relativ günstig sind. Also wir haben eine riesen Möglichkeit an großen Sortiment. Und wir haben teilweise auch den Bezug zu den Produktionen der Lebensmittel ein Stück weit verloren. Und so ist es uns nicht so ganz bewusst, was wir wegwerfen, wenn wir mal ein Stückchen Käse wegwerfen sollten oder ein Stück Wurst, was uns jetzt einfach nicht mehr so ganz liegt. Weitere Punkte sind zum Beispiel, dass man schon beim Einkauf, bei der Lagerung oder beim Essen dann auch noch einiges beachten kann, um das jetzt ein kleines bisschen in den Griff zu bekommen.
Das heißt also, einmal ist der Grund so ein bisschen, dass wir sehr nach Lustprinzip leben und einfach den Wert dessen, was wir da im Kühlschrank gelagert haben, nicht mehr so richtig ein Gespür dafür haben, auch weil die Lebensmittel einfach sehr, sehr günstig bei uns sind, also wofür man nicht viel bezahlt, das ist einem vielleicht auch nicht so viel wert. Und zum anderen ist das Einkaufsverhalten.
Einkaufsverhalten und dann der Umgang auch mit den Lebensmitteln im Nachhinein. Also wir haben beim Einkaufen oft, also es gibt sicherlich viele Menschen, die einfach nach der Arbeit in den Supermarkt gehen und einfach nochmal gucken, was jetzt praktisch vielleicht zu Hause gebraucht werden könnte. Es wird gar nicht mehr so danach geschaut, was ist eigentlich notwendig, was ist schon im Kühlschrank, was brauche ich. Die Frage auch, gucke ich nach einer Einkaufsliste oder mache ich das spontan, meinen Einkauf, was mich halt gerade an Sonderangeboten oder Großpackungen anspricht. Dann bringe ich die Sachen nach Hause, dann geht der nächste Teil sicherlich weiter mit dem Lagern. Wie räume ich das auf? Da sind sicherlich auch einige Punkte, die man sich selber mal durch den Kopf gehen lassen kann, überlegen kann, wie wird es vernünftig gelagert, dass es in 1, 2, 3 Tagen auch noch lecker schmeckt. Und dann kommt noch der Punkt, jetzt hat man gegessen, es ist vielleicht was übrig, aber man hat jetzt nicht am nächsten Tag eventuell Lust, das Ganze gleich nochmal aufzuwärmen und dann ruckzuck bleiben halt auch Reste. Also es sind wirklich verschiedene Punkte, die man da im Einzelnen sich für sich persönlich auch angucken kann.
Ich habe mal gesehen, der Löwenanteil wird ja ausgemacht von Backwaren und Obst, Gemüse. Also gar nicht mal das Fleisch, was ja eigentlich wirklich ein kritischer Posten wäre, nicht? Also ein Fleisch, das abgelaufen ist, da muss man hier wirklich vorsichtig mit umgehen. Bei Gemüse und Backwaren ist, wenn die Backwaren nicht verschimmelt sind, nicht, dann ist das ja eigentlich nicht so ein Drama.
Genau, also das finde ich auch sehr überraschend, dass der Großanteil von diesen 55 Kilo pro Kopf wirklich Obst und Gemüse sind. Also da sprechen die Zahlen von 34%. Und Obst und Gemüse ist ja jetzt was man dann auch, wenn man es nicht an dem Tag sofort essen möchte, doch noch in irgendeiner Form verarbeiten kann. Und der zweitgrößte Posten ist dann Brot und Backwaren. Und da ist es halt dann auch oft so, dass das vielleicht ein bisschen trocken geworden ist, das Brot, oder dass es einfach übrig geblieben ist und man dann vielleicht auch einfach lieber ein frisches Brot kauft oder ein frisches Brötchen unterwegs und das andere zu Hause einfach entsorgt. Das sind zwei ganz große Posten, Obst und Gemüse und Brot und Backwaren. Und man könnte eigentlich sehr viel damit machen, während das Fleisch, wenn es verdorben ist, dann ist es natürlich sowieso notwendig, dass es entsorgt werden muss. Aber hier werden ja auch ganz viele Lebensmittel weggeworfen, die man eigentlich noch verarbeiten kann. Zum Beispiel weiterverarbeiten bei Rezepten.
Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Gucken wir vielleicht nochmal auf weitere Orte, an denen Lebensmittel weggeworfen werden, die Geschäfte selber. Wie sieht das mit den Supermärkten aus?
Ja, also es gibt ja, wie gesagt, mehrere Positionen entlang der Kette, wo Lebensmittel produziert werden. Es fängt an bei der Produktion auf den Feldern. Hier ist es ja so, dass sehr viele, zum Beispiel bei Obst oder Gemüse, bestimmte Waren einfach gar nicht in den Umlauf gebracht werden, weil sie nicht die schöne Größe haben, weil sie angeschlagen sind. Also da gibt es natürlich auch schon einen gewissen Prozentsatz, der aussortiert werden muss. Dann gibt es einen weiteren Teil, wenn die Sachen verarbeitet werden, die Lebensmittel zum Beispiel weiterverarbeitet werden zu Gerichten, dann ist da natürlich auch ein gewisser Abfall. Es gibt immer Rückstellproben zum Beispiel, wenn man was verarbeiten muss, die werden dann später auch entsorgt. Also es gibt auch bestimmte Auflagen. Aber wie gesagt, die Abfallgrößen sind da lange nicht so groß wie in den privaten Haushalten. Wenn wir den Handel angucken, da haben Sie ja auch selber gesagt, gibt es sicherlich auch entsprechende Produkte, die dann entsorgt werden. Hier ist es auch so, dass zum Beispiel durch Verpackung, durch größere Gebinde, auch durch lange Wege, die Lebensmittel zurücklegen und dann im Prinzip Gefahr laufen, dass sie schneller verderben. Eine gewisse Gefahr ist, dass einzelne Produkte aus dem Gebinde zum Beispiel verderben und dann das gesamte Gebinde entsorgt wird. Also beispielsweise bei Mandarinen, wenn eine Mandarine im Netz praktisch faul wird, dann ist es für den Handel nicht immer machbar, das praktisch zu öffnen und dann einzeln zu verkaufen, dann wird das ganze Gebinde weggeworfen. Und bei der Außerhausverpflegung war auch noch so ein Punkt, ist natürlich auch so, dass wenn Buffets vorbereitet werden oder wenn Essen bestellt wird, das kann dann auch nicht wieder verwendet werden, wenn der Teller wieder zurückgegeben wird. Also das muss einem dann schon auch irgendwo bewusst sein, ein Stück weit, wenn man selber auch in Restaurants oder in Kantinen isst.
Also auch wenn man jetzt so ein Körbchen mit Brot hingestellt bekommt und nur ein Teil davon verwendet wird, der restliche Brot kann nicht wieder irgendjemand anderes dann wieder auf den Tisch gestellt werden, dann ist es besser, man packt es ein und nimmt es mit nach Hause.
Ja, und es ist ja auch jetzt mittlerweile schon ein gewisses Bewusstsein, ein bisschen mehr Bewusstsein entstanden und ich denke, es ist auch gar nicht schlimm zu sagen, können Sie mir das dann noch einpacken, das schaffe ich nicht mehr. Also gerade in Restaurants oder in, wenn man unterwegs ist, die sind ja sogar auch froh, wenn sie das dann nicht wegwerfen müssen, weil da steckt ja wirklich auch Arbeit drinnen. Und ein gutes Essen kann man sehr gut nochmal mit nach Hause nehmen und sich gegebenenfalls dann noch einmal warm machen oder eben dann, ja, also auf jeden Fall wieder verwenden.
Also ich habe noch nie gehört, dass jemand uns das verweigert hätte, wenn wir gefragt haben, können Sie es einpacken. Perfekt ist es wahrscheinlich, wenn man die Tupperdose schon mit dabei hat.
Ja, weil da, wenn man das Thema Müll natürlich noch anschaut, ist es natürlich eine Option, sich gleich was mitzunehmen. Aber die meisten sind auch ausgestattet und dann können sie es auch einpacken.
Schauen wir noch mal, welche Folgen hat denn unser Umgang mit den Lebensmitteln? Also auf der einen Seite, ja, wir spüren einfach, es ist Verschwendung. In anderen Teilen der Welt wird gehungert und bei uns wird tonnenweise das Essen in den Müll gekippt. Das ist natürlich an sich schon mal kein schönes Gefühl. Aber das Ganze hat ja noch sehr viel weitere Folgen, zum Beispiel auf das Klima.
Ja, also um einfach nochmal diesen weltweiten Aspekt mit reinzunehmen, den Sie gerade angesprochen haben, ist es tatsächlich so, dass wir weltweit genug Lebensmittel produzieren, aktuell um 12 Milliarden Menschen ernähren zu können. Aber davon wird die Hälfte circa verschwendet oder entsorgt oder nicht der eigentlichen Verwendung zugeführt für ein Essen. Das liegt an verschiedenen Gründen. Wenn man jetzt dann auf Europa schaut, sind die Gründe natürlich komplett anders als zum Beispiel in anderen Kontinenten, wo es dann vielleicht mehr um mehr den Lebensmittelverderb oder andere große Themen geht. Also weltweit produzieren wir sehr viele Lebensmittel. Es müsste keiner hungern. Da gibt es ganz klare Zahlen auch schon von der WHO. Wenn man jetzt dann nochmal anguckt, was es für Auswirkungen hat, wenn ein Drittel oder die Hälfte der Lebensmittel dann in irgendeiner Form wirklich entsorgt werden, dann sind es natürlich ganz vielschichtige Sachen. In der Produktion werden Ressourcen verwendet, es wird Wasser gebraucht, es werden Rohstoffe gebraucht, es wird für die Verarbeitung, für den Transport entsprechend CO2 emittiert. Und es ist wirklich ein ganz großer Bereich, der ganz viele Ressourcen auch fordert. Und der gesamte Umgang mit den Lebensmitteln und das gezielte Überlegen, wo kann ich, an welcher Ecke kann ich ansetzen, um die Lebensmittelverschwendung einzudämmen, die ist also weltweit ein Thema. Und wenn man jetzt auf Europa schaut, dann ist es so, dass wir halt eigentlich mehr Lebensmittel, die schon gut am Endverbraucher gelandet sind oder an der Endbestimmung, dass dadurch einiges aufgrund des Überflusses entsorgt wird. Und das ist dann so der Punkt, wo man persönlich vielleicht auch nochmal drüber nachdenken kann.
Also ganz knapp gesagt, wenn wir jetzt so und so viele Tonnen weggeworfen werden, das sind dann so und so viele Tonnen Lebensmittel, die mit viel Energieaufwand hergestellt, produziert wurden, wo CO2 ausgestoßen wurde. Die größte Negativbilanz haben ja zubereitete Speisen, nicht? Da kommt ja noch das Kochen und Verarbeiten und eventuell im Kühlschrank lagern als Energie noch dazu. Mhm. Wenn das alles dann dafür da ist, dass es hinterher in den Müll gekippt wird, der dann auch wieder mit Energie aufbereitet werden muss, dann hat man, ja, das ist ja eine komplette, also wirklich die Negativbilanz ist total in dem Fall.
Ja, also es ist ganz, ganz arg und vor allem wir sind ja auch gewohnt, oft schon vorverarbeitete und tiefgefrorene Produkte mit einzubauen. Die haben natürlich noch einen höheren eine höhere Belastung, wenn man jetzt das CO2 anschauen würde, was die ganze Produktion schon anbelangt. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich eine Kartoffel am Feld nicht ernte, also rein so von der Klimabelastung her und einfach liegen lasse, oder ob ich die Pommes, die tiefgefrorenen, vielleicht noch aufbacke in meinem Backofen und dann aber, weil ich sie nicht mag, wegschmeiße. Also das sind zwei ganz große Extreme jetzt natürlich.
Ja. Also da wird uns schon klar, wenn wir vorausschauender einfach auch einkaufen würden, dann würden wir schon sehr viel weniger einkaufen. Und das täte wahrscheinlich nicht nur unserem Geldbeutel gut, sondern auch der Landwirtschaft, die weniger stark belastet ist und so weiter.
Ja.
Schauen wir mal, wie wir das unnötige Wegwerfen von Lebensmitteln besser vermeiden können. Mhm. Also zum einen, ich glaube, ist es wichtig, uns des Wertes der Lebensmittel schon mal bewusster zu sein. Ich sage Ihnen jetzt einfach so, Frau Töllner, vom Gefühl her, nicht, wenn ich natürlich auf dem Markt stehe und da das Gemüse da sehe oder den Käse und so, da ist der Preis vielleicht auch ein bisschen höher. Das ist so, man sieht viel mehr, was ist es eigentlich. Klar, wenn ich natürlich im Supermarkt stehe, für sehr viel weniger Geld irgendwas Verpacktes kaufe, was irgendwie an sich schon ein bisschen künstlicher wirkt, auch da spürt man schon, das ist so eine geschlossene Packung, das ist ein bisschen weiter weg vom Menschen auch, da hat man so gar nicht mehr richtig das Gefühl, ein wertvolles Lebensmittel in der Hand zu haben. Das heißt, es fängt vielleicht auch schon damit an, wie viel bin ich bereit auszugeben und wertzuschätzen.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt. Die Kosten oder das, was wir für Lebensmittel im Durchschnitt ausgeben, das sind natürlich immer alles Durchschnittswerte. Und es gibt auch Leute, die sicherlich viel investieren müssen, um sich Lebensmittel kaufen zu können im Verhältnis zu dem, was sie zur Verfügung haben. Aber wenn man so Zahlen anschaut, Durchschnittszahlen, dann ist es halt so, dass wir insgesamt halt an unserem gesamten Durchschnittseinkommen halt tatsächlich relativ wenig, das sind ungefähr 10-12% unserer Konsumausgaben in Deutschland, die geben wir für Lebensmittel aus. Im Vergleich dazu Europa, wenn man jetzt mal den Durchschnitt für Europa nimmt, dann sind es fast doppelt so viel, die die anderen Europäer nicht in jedem Land, aber so im Schnitt in Europa für Lebensmittel ausgeben. Das liegt zum einen eben an den Preisen und auch an dem Überangebot. Und Sie haben schon angesprochen, wenn man auf den Wochenmarkt geht oder wenn man eben ganz gezielt nach Lebensmitteln guckt, dann nimmt man sich auch die Menge mit und das Produkt mit, was einem jetzt wirklich sehr gut gefällt und in so einem Pack abgepackte ist halt dann einfach oft auch von der Menge und von der Art des Lebensmittels einfach einen Abstand da. Man kann das gar nicht immer, dann ist es einem gar nicht bewusst, dass der Apfel wirklich mal an einem Baum gewachsen ist, dass er geerntet werden musste, dass er während des Wachstums natürlich schon seine Pflege brauchte, dass er dann noch gewaschen und abgepackt wurde, dann noch transportiert wurde. Es ist einem nicht wirklich so bewusst, wenn man eine Packung Äpfel kauft für einen relativ günstigen Preis und man ist dann eigentlich schnell gewillt zu sagen, ach nee, ich hätte jetzt doch lieber Lust, Orangen statt Äpfel zu essen. Und dann sind die paar Äpfel, die übrig sind aus der Packung, einem das nicht mehr wert, da zum Beispiel mal noch einen Apfelkompott draus zu machen oder Apfelküchle oder irgendwas, wo man sagt, okay, ich möchte es jetzt vielleicht nicht mehr roh essen, aber ich kann es auf jeden Fall noch verarbeiten.
Also einmal sich der Wertigkeit bewusst sein, schon beim Einkaufen. Ich meine, Bio ist natürlich wunderbar, aber da streikt bei mancher der Geldbeutel. Hilft denn schon, wenn man regional einkauft? Also darauf achtet, dass es regionale Produkte sind?
Also wenn man regional einkauft und saisonal einkauft, dann hat man halt den großen Vorteil, dass die Wege, Strecken viel kürzer sind. Man kann dann auch sehr oft auch in den Supermärkten, weil sehr viele Leute kaufen ja im Supermarkt ein. Also es sind ja über 60% in Deutschland, die in Supermärkten einkaufen und die meisten Lebensmittel dort auch besorgen, kann man dann auch lose bekommen, wenn man guckt. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, dann sich die Portionen auch in den losen Angeboten rauszunehmen, die man auch wirklich für die Zeit braucht, weil Obst und Gemüse ist jetzt nicht sehr lange haltbar normalerweise und man muss dann halt auch wirklich überlegen, kann ich das dann auch wirklich gut verarbeiten. Und die Saison hat natürlich noch den großen Vorteil, dass es frisch ist, also dass es auch gut reif ist, dass es auch ansprechend ausschaut und man dann halt wirklich auch das dann auch gerne zu Hause dann auch verbraucht oder benutzt als Lebensmittel einsetzt. Also ich nenne jetzt mal ein Beispiel, Tomaten oder Gurken im Winter, die schmecken halt in der Regel nicht mehr ganz so toll wie im Sommer und manchmal einfach mal auch überlegen, vielleicht mit einem Wurzelgemüse, mit einem saisonalen Gemüse auch mal einen Salat zu machen, der, wenn man jetzt zum Beispiel Karotten hernimmt, da kann man Salat draus machen, kann Gemüse draus machen und den Rest kann man dann tatsächlich noch als Suppe verarbeiten. Das ist mit Gurke ein Tick schwieriger. Also da kann man durch die Wahl schon einiges auch ein bisschen mitsteuern.
Wie sieht es mit dem Haltbarkeitsdatum aus?
Also das Haltbarkeitsdatum auf den Packungen gibt ja an, wie das bis zu diesem Zeitpunkt des Datums der Hersteller garantiert, dass das Produkt in der Konsistenz und im Geschmack und in der Qualität genau diese Eigenschaften auch beibehält. Anders ist es mit einem Verfallsdatum. Also wenn es ein Verfallsdatum ist auf Fleischprodukten, auf frischem Fleisch, rohem Fleisch oder auch Hackfleisch. Aber das Haltbarkeitsdatum ist normalerweise zum Beispiel auf den Milchprodukten. Und wenn Sie das bei den Milchprodukten jetzt mal angucken, als Beispiel, Sie haben den Joghurt gekauft, das Haltbarkeitsdatum ist jetzt der 29.11., nehmen das heutige Datum, Sie stellen fest, der Joghurt ist jetzt bis heute, ich schaffe es aber, den nicht mehr heute zu essen, dann ist der ja morgen nicht automatisch schlecht. Also man kann mit dem Haltbarkeitsdatum eigentlich immer damit rechnen, dass es in der Regel noch gut verwendbar ist, auch nach dem Datum. Man muss allerdings dann schon mal die Sinne auch einsetzen und das dann auch zeitnah verbrauchen. Also beim Joghurt zum Beispiel würde ich den halt aufmachen. Wenn er 3, 4, 5 Tage beim Datum ist, dann würde ich mir den angucken, würde mal kurz probieren oder auch riechen. Wenn er soweit in Ordnung ist, ist das überhaupt kein Problem, den zu essen.
Noch ein weiterer Aspekt, wenn wir beim Einkaufen sind, suchen wir ja instinktiv immer nach dem Gemüse oder dem Obst oder so, was am besten aussieht, nicht? Also man möchte gerne wirklich das haben, was irgendwie optimal aussieht, und dann bleiben natürlich immer dieselben Stücke liegen, die dann automatisch durch die Verbraucher auch aussortiert werden. Ist natürlich auch eine Frage der Einstellung. Ich habe mal von jemandem gehört, das fand ich dann fast heldenmütig, einem Mann, der nach irgendeinem, ich weiß nicht was, Blumenkohl oder sowas griff, und seine Frau sagte eben, da hinten, der daneben ist schöner, und da sagte er ja eben, aber den anderen, den muss ja auch jemand nehmen, nicht? Also der fühlte sich dann da auch wirklich, der hatte diesen Impuls, diesen Blumenkohl zu verbrauchen, den sonst keiner will. Kann einen auch zum Nachdenken anregen. Müssen wir immer das haben, was völlig perfekt und möglichst am allerbesten aussieht?
Ja, ich finde das ein sehr schönes Beispiel. Klar, wir müssen uns jetzt nicht alle das raussuchen, was uns gar nicht mehr gefällt, weil die Wahrscheinlichkeit, das dann daheim wirklich auch zu verarbeiten, nochmal ein Tick geringer ist. Aber man kann auf jeden Fall, wenn man weiß, ich mache jetzt heute Blumenkohl oder ich mache jetzt heute also ein Rezept, wo ich ein Milchprodukt brauche, dann kann ich die Produkte aus dem Laden so wählen, dass es zum Beispiel das Datum ist, was die nächste Zeit auch verfallen könnte. Also ich hatte jetzt gestern beim Einkaufen auch einen Joghurt in der Hand, der hat jetzt wirklich nur noch 2 oder 3 Tage bis zum Haltbarkeitsdatum gehabt. Also wie ich ja vorhin schon erklärt habe, deswegen ist es ja nicht verdorben. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ich will da sowieso jetzt heute was damit machen. Also nehme ich das mit. Ich muss jetzt nicht hinten im Regal zwingend das Produkt aussuchen, was wirklich eine längere Laufzeit hat, weil ich es ja sowieso morgen verwenden möchte. Also man kann da schon auch sehr gut als Verbraucher ein bisschen gucken. Oder auch wenn Sie eine Eierschachtel sehen und es sind Eiern, ein Ei zerschlagen, kann man auch mal nachfragen, wie schaut es aus. Ich würde die 9 Eier genauso nehmen statt der 10. Gäbe es da eine Option des Preisnachlasses oder also es gibt da mehr Möglichkeiten, das wirklich auch gezielter wieder so wertzuschätzen, dass die Lebensmittel ja deswegen trotzdem gut sind, auch wenn ein Teil davon vielleicht angeschlagen ist.
Also wertschätzen und auch Verantwortung jeder übernehmen, da wo es eben geht. Mhm. Lebensmittel sind viel zu schade, um im Müll zu landen, und darum sprechen wir heute mit Uta Töllner, Ernährungsberaterin beim Verbraucherservice Bayern, uns zugeschaltet aus Ansbach, über die Frage, wie können wir bewusster und sorgfältiger mit unseren Lebensmitteln umgehen. Es gibt natürlich immer noch auch die Frage, was können wir dann tun mit Lebensmitteln, die vielleicht nicht mehr ganz so tipptopp aussehen? Wie können wir dafür sorgen, dass sie so gelagert sind, dass sie sich auch möglichst lange halten, damit sie dann eben nicht im Müll landen? Darüber sprechen wir gleich noch weiter in dieser Sendung Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Heute im Fokus Schöpfung sprechen wir über Lebensmittel. Viel zu schade für den Müll. Darum die Frage, wie können wir uns dafür einsetzen, dass weniger Lebensmittel in der Mülltonne landen? Denn die Privathaushalte sind hauptverantwortlich für bis zu 13 Millionen Tonnen Müll jedes Jahr mit Lebensmitteln, die einfach weggeworfen werden, statt aufgebraucht zu werden. Eine furchtbare Negativbilanz sowohl fürs Klima, denn es wird umsonst viel CO2 ausgestoßen bei der Produktion und auch beim Transport, bei der Lagerung, bei der Zubereitung und so weiter. Gleichzeitig aber auch einfach eine Form von Missachtung von dem, was uns geschenkt ist, gerade hier in unseren Breiten im überreichen Maße. Fokus Schöpfung, Lebensmittel zu schade für den Müll. Unser Gast ist Uta Töllner, Ernährungsberaterin beim Verbraucherservice Bayern. Frau Röhrl aus dem Chiemgau ist die Erste, die uns anruft. Herzlich willkommen, Frau Röhrl.
Ja, guten Morgen. Mir tut es auch in der Seele weh, wenn ich höre, dass Lebensmittel weggeworfen werden. Und zwar arbeite ich deshalb auch bei der Tafel zum Beispiel. Aber den Grund gelegt dazu, dass man nichts wegwerfen darf, das wurde in der Kindheit schon. Und zwar haben wir das in der Schule schon gelernt. Und auch bedingt durch meinen Vater, der in Stalingrad fast verhungert ist, bin ich so aufgewachsen, dass man die Lebensmittel sehr, sehr hoch geschätzt hat. Und ich kann mich erinnern, wie ich noch in die Volksschule gegangen bin, wir mussten einmal 100-mal schreiben, Brot ist Gottes Gabe. Zwei Drittel der Menschheit hungert. Und zwar aus dem Grund, weil ein Mädchen von uns ein Stück Breze weggeworfen hat und sich nicht gemeldet hat. Und wir mussten das auf Zeitungspapierrändern schreiben. So sparsam ist damals noch zugegangen. Und mir ist das so in Erinnerung geblieben. Und genauso habe ich meine Kinder erzogen auch. Es hängt damit zusammen, dass man das die Kinder sehr früh beibringt.
Ja, vielleicht. Also ich denke, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, Frau Röhrl, denn was haben wir gelernt? Ich bin auch noch mit Eltern aufgewachsen, die den Krieg erlebt haben und entsprechend sind auch wir erzogen worden. Auch bei uns zu Hause wird der Teller leer gegessen und was noch drauf zurückbleibt, das essen wir dann am Abend auf oder so. Aber es ist tatsächlich nicht mehr überall so, denn man merkt, es werden immer mehr Generationen zwischen die Zeit der Hungersnöte und jetzt sind dazwischen, Frau Töllner. Aber sehen Sie vielleicht in der jetzigen auch ökologischen Bewegung, gerade unter jungen Leuten, auch eine Chance für ein neues Bewusstsein?
Also das sehe ich eigentlich schon. Es ist tatsächlich so, dass ältere Menschen einfach dieses Bewusstsein und diese Erziehung auch noch mitbekommen haben, dass man auch, ich habe ja auch Kinder, die sind jetzt erwachsen, aber dass man auch versucht hat, das ein Stück weit weiterzugeben. Ich denke, in vielen Fällen hat es auch geklappt, aber es gibt einfach so Alltagssituationen, wo man dann in dem Moment trotzdem sehr schwierig eine Lösung findet, das jetzt doch noch gut zu verwenden, was übrig geblieben ist, weil eben der Alltag so bunt und auch so voll ist und man auch sehr oft außer Haus ist. Da hat sich schon sehr viel geändert. Die jüngeren Leute heute, da gibt es auf der anderen Seite wieder ganz gute Bestrebungen, jetzt zum Beispiel Misfits werden verarbeitet, das sind einfach, das fand ich jetzt so ganz nett, so eine Idee, das sind lauter krumme Gemüsesorten, die dann einfach zum Beispiel für Suppen oder für Aufläufe entsprechend geputzt und verarbeitet werden und dann eben auf diese Weise an den Mann gebracht werden. Also ich kann mir schon vorstellen, durch die neueren Erkenntnisse und auch durch die Bewegungen, die jetzt auch bei den jüngeren Leuten sich bemerkbar machen, die sich dafür einsetzen, dass die Umwelt auch wirklich ein wichtiger Punkt ist, dass da wieder ein neues Bewusstsein entstehen kann. Und der zweite Punkt, den die Frau Röhrl auch vorhin angesprochen hat, das war das Thema Schule oder Schulbildung. Hier wird ja auch mehr versucht, wieder das Ganze in die Schulen mit zu verankern. Zumindest wird darüber diskutiert. Was dann umgesetzt wird, ist natürlich der zweite Punkt.
Also 100-mal abschreiben, ich glaube, das verschwindet in den Schulen heute weniger. Aber es scheint sehr wirkungsvoll gewesen zu sein, Frau Röhrl.
Wirkungsvoll. Und ich möchte auch noch betonen, dass wir doch unserem Schöpfer gegenüber Verantwortung tragen. Wie wir mit den Lebensmitteln umgehen, es ist doch als Geschenk auch.
Dankeschön. Ja. Ja, vielen Dank, Frau Röhrl, für Ihren Beitrag. Alles Gute in den Chiemgau. Auf Wiederhören. Dann hören wir mal, was Frau Müller-Wirth aus der Schweiz uns zu sagen hat. Frau Müller-Wirth, ich grüße Sie.
Grüezi, guten Tag.
Ja, grüße Sie.
Ich habe eine kurze Zeit mitgehört und ich denke, ich muss mich unbedingt einbringen. Ich stelle immer wieder fest, wie übervorsichtig die Leute sind mit den Datierungen von den Lebensmitteln. Ich habe ein Beispiel erlebt. Ich habe einen Rahmquark im Kühlschrank in einer Ecke, der blieb irgendwie vergessen. Und dann habe ich ihn rausgeholt und denke ich, ja, den muss ich jetzt entsorgen, mache ihn auf und probiere. Und er war tadellos. 2 Monate über das Verfalldatum hinaus. Und mit den Joghurts, da stelle ich immer wieder fest, die können Sie ohne weiteres wochenweise lagern und dann auftun und probieren. Es ist kein Problem, man sieht ja, ob etwas gut ist oder nicht. Aber nicht die Übervorsicht, wenn etwas heute datiert ist und morgen abgelaufen, dass das nicht mehr gut ist. Da möchte ich auch aufrufen, möglichst gut einzukaufen und auch zu probieren.
Ja, Dankeschön. Frau Töllner, bitte. Möchten Sie etwas dazu sagen?
Das finde ich sehr schönes Beispiel, auch gerade mit dem Quark. Da haben Sie ja ein Produkt erwähnt, das eigentlich Milchsäure vergoren ist und damit halt wirklich auch sehr lange haltbar sein kann. Das ist natürlich jetzt oft nicht jedem klar, warum hält das eine jetzt länger und das andere weniger lang, aber die Sinne nutzen und wirklich den Joghurt oder das Produkt aufmachen und gucken, riechen, schmecken, ganz, ganz richtig da zu entscheiden, jetzt passt es noch, das Produkt oder nicht, und dann wirklich auch zu verzehren. Da braucht man keine Angst haben.
Ja, Vielen herzlichen Dank. Die nächste Hörerin ist Frau Altmann aus Feldern. Herzlich willkommen.
Grüß Gott. Ich freue mich über die Sendung, wollte mich insgesamt bedanken für die guten Sendungen, die Radio Horeb sendet. Jetzt habe ich mehrere Gedanken zu diesem Thema, das mir schon seit langer Zeit unter den Nägeln brennt. Bei mir war es auch so, die Schule hat da sehr geholfen. Ein Märchen wurde uns mal präsentiert, wo der liebe Gott die Leute gestraft hat, weil eine Mutter ein Kleid eines Kindes mit einer Ehre abgeputzt hat. Das ging mir ganz, ganz tief. Ich war damals 9 Jahre alt und wie ich selber Lehrerin war, habe ich auch mal ein Kind das Märchen abschreiben lassen vom leicht erworbenen Brot. Das ist also die ganze Prozedur des Brotbackens vom Säen bis zum Essen darstellt, weil ich auch versucht habe, die Kinder zu dem Wert hinzuführen. Jetzt für mich als Hausfrau, mir geht es so, wenn ich einen Rest übrig habe, dann stelle ich den kalt, was ja normalerweise gerade im Winter kein Problem ist. Die meisten haben einen Balkon, dann ist es sogar noch kälter als der Kühlschrank oder sie haben noch viel bessere Kühlschränke als ich. Und hier ist es dann erst am übernächsten Tag, damit man nicht so das Gefühl hat, muss jetzt 3 Tage das Gleiche hintereinander essen. Dann werde ich auch mit dem Rest mal öfters mal kreativ, wie Ihre Referentin schon gesagt hat, dann tue ich es weiterverarbeiten. Wenn ich mal gar nicht weiß, schaue ich im Computer nach. Da gibt es Millionen Rezepte, da finde ich sicher irgendwas. Das andere ist das, dass ich auch die Scham verloren habe, im Geschäft ein Produkt zu kaufen, das reduziert worden ist, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum naht. Also früher habe ich mich da ein bisschen geniert, aber heute denke ich mir, es tut mir so in der Seele weh, wenn da das frische Fleisch da weggeschmissen werden muss. Und ich kann sagen, noch niemals. Und ich habe es manchmal nicht am gleichen Tag verwenden können. Aber wenn ich es am nächsten Tag verwendet habe oder wenn ich es gleich ausgepackt habe und eingefroren habe, weil es Frischfleisch war, dann habe ich noch nie auch nur den Hauch eines Problems gehabt, auch mit Fleisch nicht. Ja, das waren eigentlich so meine Ideen.
Ja,
und bei mir ist es so, bei mir wird so wenig weggeschmissen, da will ich sogar eine Mäusefamilie verhungern.
Frau Altmann, da gibt es sicher viele Tipps, nicht, dass man, also wenn ich jetzt da vielleicht das auch in Richtung an Frau Töllner sage, es gibt den Auflauf, es gibt die schöne Quiche Lorraine, da kann man auch alles Mögliche reinpacken, es gibt Suppen, ja genau, und kaum jemand weiß, dass man aus trockenem Brot unheimlich viel noch machen kann.
Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich denke, zum Teil ist so dieses die Fähigkeit, aus ein paar Zutaten schnell was zu kochen, vielleicht auch gar nicht mehr jedem gegeben und auch nicht weitergegeben worden. Aber da gibt es mittlerweile sehr viele schöne Rezepte. Man kann da also auch im Internet wirklich ruckzuck was finden, zum Beispiel bei Zu gut für die Tonne oder einfach, man kann mittlerweile ja auch einfach Rezeptbestandteile eingeben, zum Beispiel Brot und Eier, wenn man übrig hat, und findet dann relativ schnell ein Rezept. Also die Möglichkeit, Reste oder übrig gebliebenes nochmal weiter zu verarbeiten, ist ja sehr, sehr groß. Und was ich auch immer wieder versuche, dann mal anzusprechen, dass man dieses Wissen, was ja viele auch noch haben, dass man es auch ganz gezielt versucht weiterzugeben. Dass man einfach sagt, schau her, ich mache jetzt dann das noch draus, wenn das übrig ist. Also ohne da jetzt groß ein Brimborium draus zu machen, aber einfach das Bewusstsein, das auch für diejenigen, die noch mit am Tisch sitzen, das einfach, dass es nochmal dafür eine Verwendung findet. Und aus einem Vortrag habe ich mal so eine ganz nette Idee von einer Mutter aufgeschnappt, die mir so gut gefallen hat. Die hat gesagt, es gibt dann immer einmal in der Woche, da gibt es Essen à la carte, und da hat sie damit gemeint, sie schaut dann in den Kühlschrank und sie schaut in die Vorräte, was muss jetzt wirklich relativ zeitnah weg, und dann ist es an diesem Abend tatsächlich so, dass es querbeet einfach die Sachen gibt, die jetzt einfach aufgegessen werden müssen, weil sie sonst wirklich schlecht würden. Und das finde ich auch ganz nett, dass man sich einfach da so ein Date setzt und sagt, okay, ich gucke jetzt einfach mal, was ist notwendig, dass es wirklich verarbeitet wird, und das mache ich dann beispielsweise am Freitagabend, dann ist wieder alles schön verarbeitet und ich kann wieder neu einkaufen und meinen anderen Wünschen nachgehen.
Also viele, viele Möglichkeiten gibt es, und es gibt da auch Apps zur Verfügung gestellt, wo man einfach ganz viele Tipps findet, wie man Lebensmittel, die so ein bisschen am Kippen sind, noch verwenden kann.
Ja, also eins habe ich ja gerade angesprochen, das heißt so gut für die Tonne. Mhm. Und ich habe auch noch zwei Plattformen, wo wirklich ganz tolle Ideen aus sind. Das ist lebensmittelwertschätzen.de, zu gut für die Tonne.de. Aber es gibt auch ganz viele andere Dinge, wenn man im Internet mal ein bisschen recherchieren möchte, mit wirklich netten Ideen. Es gibt sehr, sehr viele gute Bücher, auch Kochbücher. Wenn man da selber sagt, ich habe da selbst gar nicht so die Idee, was mache ich aus den Resten, kann man sich viele Anregungen holen. Einen zweiten Aspekt fand ich noch sehr spannend, den die Frau Altmann vorhin erwähnt hat am Anfang noch, diese Geschichte, da die Prozedur der Herstellung des Brotes, das hat sie ja nochmal angesprochen gehabt, dass man überhaupt eine Wertschätzung dafür bekommt. Und das muss jetzt nicht zwingend mit Abschreiben sein, finde ich, aber wenn man einfach auch mal den ganzen Verlauf der Entstehung des Lebensmittels den Kindern wieder mehr vermittelt oder auch selber versucht, eben das auch sich bewusst zu machen, dann hat man auch einen ganz anderen Bezug nochmal dazu und schmeißt doch so eine Scheibe Brot nicht einfach so schnell weg, wenn man weiß, was da für eine Arbeit dahinter steckt.
Und zwar vielen Dank, Frau Altmann, für Ihren Anruf. Und wir kommen nun zu Frau Rachler aus Ingolstadt. Jetzt hören wir Sie. Hallo, Frau Rachler.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich bin selber Landwirtin und habe einen großen Gemüsegarten. Und wenn ich am Tag vorher nicht weiß, was ich am nächsten Tag kochen soll, dann gehe ich halt durch den Garten und da weiß ich schon. Aber nicht alle haben das Glück eines großen Gartens und alle können es machen. Aber ich hätte so einen Tipp. Und zwar, es gibt doch viele Landwirte in der ganzen Region, die Gemüse anbieten. Muss ja nicht ökologisch sein, aber es kann regional und saisonal angebaut werden. Und wenn man auf saisonale Gemüse geht, dann ist es auch nicht so teuer für eine Familie zum Kochen. Und dann hat man praktisch eine Frische auf dem Tisch, die wo nicht von was Gott wie weit und wo herzogen werden muss. Wenn man jetzt zum Beispiel das Gemüse oft in die Supermärkte anschaut, möchte ich nicht unbedingt den Kohlrabi morgen auf den Tisch bringen. Und das Essen darf halt möglichst wenig kosten und das ist halt so schade eben, dass die Leute also eine Konsumeinstellung haben. Und ich bedanke mich, dass ich durchgekommen bin.
Frau Rachler, wenn Sie, also Sie sind ja sozusagen vom Fach dann auch, da kommt es wahrscheinlich auch oft auf die Lagerung an. Ich erinnere mich daran, dass man früher Kartoffeln ganz, ganz lang im Keller gelagert hat. Ich weiß nicht, warum das so gut funktioniert hat. Bei mir, wenn ich da größere Mengen habe, die fangen schon leicht an zu sprießen. Aber wahrscheinlich hat man das früher besser gewusst, wie es richtig geht.
Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt, also das saisonale Gemüse, das gibt's ja immer. Man muss so nicht Riesenmengen, das kann man halt nicht mehr das lagern, weil die Keller viel zu warm sind und weil nicht jeder Lagerungsmöglichkeit hat. So wie zum Beispiel in der Landwirtschaft, da hat man einen großen Kartoffelkeller gehabt, man hat das Kraut da gelagert, man hat das Kohlgemüse da gelagert. Und wenn jetzt ich zum Beispiel mehr habe, dann lagere das halt in Sand. Und das Restgemüse, das lasse ich auf die Beete stehen, aber das wollen ja die Leute nicht mehr. Das können sie auch gar nicht mehr. Aber es gibt ja auch bei den Bauern, die Gemüseanbau betreiben, immer irgendein Gemüse. Dann muss man sich halt das beschränken, das da gerade angeboten wird. Es wird immer was angeboten. Und das sind bestimmt auch alle vielseitig. Die können ja Nachbarschaft ein paar Landwirte, die Gemüsebau betreiben und die sind sehr, sehr vielseitig. Also da kann man immer einkaufen.
Mhm. Vielen Dank, Frau Rachler, auch für Ihre Tipps. Also einfach einkaufen beim Landwirt um die Ecke. Da hat man die Garantie, erstens, dass es frisch und zweitens, ja, natürlich auch vom Nährwertgehalt des Gemüses wahrscheinlich was ganz anderes, als wenn ich irgendetwas kaufe, was tausende von Kilometern Transportwege hinter sich hat, Frau Töllner.
Also dieses saisonal und regional Einkaufen ist wirklich ein super Tipp. Und bei Obst und Gemüse, das betrifft ja jetzt auch den großen Teil, der halt auch sehr schnell verdirbt, gilt prinzipiell das gezielte Einkaufen, dass man sich einfach auch wirklich überlegt, was brauche ich, die Saisonware aussucht und dann auch, weil Lagerung hat ja, ist ja auch angesprochen worden, also dass man es auch richtig lagert, selbst wenn man keinen Keller oder keinen Sandbeet hat, dass man einfach sagt, okay, wenn ich die Sachen eingekauft habe, dann können bestimmte Dinge eben in den Kühlschrank. Das sind in der Regel halt jetzt Produkte, die auch wenn wir beim Obst bleiben, bei Obst und Gemüse, die es gern kühl mögen. Das sind jetzt zum Beispiel die Kirschen oder die Zwetschgen oder auch jetzt, wenn wir Gemüsesorten nehmen würden, halt jetzt also tatsächlich auch die Karotten oder den Salat. Und es gibt auch kälteempfindlichere Gemüse- und Obstsorten. Das sind dann oft mal so die Exoten, die einfach nichts im Kühlschrank zu suchen haben. Das wäre die Aubergine oder die Tomate oder auch die Kartoffel, Kürbis kann man eigentlich gut für kurze Zeit draußen lagern. Also Lagerung von Obst und Gemüse ist ein ganz wichtiger Punkt. Also zum Beispiel auch wird ja ganz bei vielen Obstsorten Ethylen, das ist ein Reifegas, ausgeschieden. Das entsteht einfach in der Lagerung. Bei Äpfeln zum Beispiel, und wenn man jetzt die Äpfel neben die Kartoffel legen würde oder neben die Gurke legen würde oder den Brokkoli, dann würde das einfach sehr schnell dazu führen, dass die Gurke oder der Brokkoli auch viel schneller gelb werden würde, als wenn man ihn eben kühl und auch ein bisschen eingepackt in einem feuchten Tuch im Kühlschrank hat. Ganz wichtiger Punkt, die Lagerung.
Also auch da gibt es wahrscheinlich Möglichkeiten, sich schlau zu machen, wie das von Gemüse zu Gemüse her am besten geht. Um die Lebensmittel, die zu schade sind für den Müll, geht es in dieser Lebenshilfesendung. Frau Scharf ruft uns aus München an. Frau Scharf, ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ich möchte sagen, nicht lieber Wegwerfer schuldig sind, sondern Chemie. Wie eine Frau hat gesagt, wir brauchen nicht irgendwo Müll zu suchen, wir essen Plastik. Alles dieses Grünes, nur Grünes, in Wirklichkeit alles mit Chemie gepumpt. Und deswegen Leute gehen vorbei und vertrauen nicht schon dieses Grünes und Rotes und.
Ja, also das, was so besonders schön aussieht, ist im Zweifel besonders behandelt. Frau Töllner, sicher auch noch ein wichtiger Punkt. Auch es gibt ja viele Äpfel, wenn ich dran denke, was wir bei uns aus dem Garten holen. Das wird viel schneller weich und schrumpelig, zum Beispiel an Äpfeln, als das, was wir im Supermarkt kaufen. Ich vermute einfach, dass da viel auch mit Bestrahlung und so gemacht wird, oder?
Also das ist ganz unterschiedlich je nach Produkt. Es wird auch nicht alles extrem stark behandelt. Manches Mal ist einfach so, zum Beispiel bei den Äpfeln, dass sie auch wirklich in einer besonderen Atmosphäre, in einem besonderen Kühlhaus gelagert werden, um sehr lange diese sehr gute frühere Kellerqualität, Lagerqualität zu halten. Und dann sind sie manches Mal auch ganz leicht an der Oberfläche gewachst, damit sie nicht so schnell schrumpeln. Oft sind sie auch in der Tüte eingepackt, was natürlich dann wieder Plastikmüll ist. Aber da gibt es schon mehrere Möglichkeiten, das Produkt lange so zu lagern und so zu präsentieren, dass es auch lange frisch bleibt, ohne dass es mit zusätzlich extrem viel Chemie belastet ist. Und wenn man natürlich dann ein bisschen mehr auf die Inhalte gucken möchte, dann ist es ja so, dass viele frische Lebensmittel oder Grundnahrungsmittel jetzt auch gar nicht so stark behandelt und belastet sind und dass man die also sehr gut auch wirklich nehmen kann. Und wenn man dann noch auf Saison guckt und auf die Regionalität, hat man noch den Vorteil, dass man weiß, dass sie auf dem Weg, den sie normalerweise dann, wenn sie von weit her kommen, nehmen würden, vielleicht noch zusätzlich mit Behandlung oder mit entsprechender Belastung kontaminiert sind. Das hat man dann eben da auch wesentlich weniger. Also man kann da schon durch gute Wahl sicher sein, dass man gute Lebensmittel auch erwischt.
Aber nicht jegliche Art davon, Lebensmittel etwas haltbarer zu machen, ist dann in dem Sinne auch schlecht.
Nee, also es wird ja zum Beispiel bei Kartoffeln auch so gemacht, dass sie eben nicht so schnell auskeimen, da werden sie dazu bestrahlt. Das ist einfach heute schwierig, weil keiner mehr Keller hat. Eine Kartoffel keimt sehr schnell aus. Das weiß jeder, der Kartoffeln aus seinem Garten reinholt und dann einfach kurz in der Küche stehen lässt. Da reichen 2-3 Tage, dann fangen die unter Umständen schon wieder an auszukeimen. Also die Behandlungsmethoden sind nicht unbedingt alle schlecht. Es ist wirklich so, dass wir gute Lebensmittel haben und es geht eigentlich vielmehr darum, die guten Lebensmittel auch bei einer guten Qualität zu nutzen und dann auch wirklich wertzuschätzen und nicht wegzuwerfen.
Okay. Dankeschön, Frau Schaaf, für Ihren Anruf und Ihren Einwurf. Und wir kommen zu Frau Lieberle aus dem Chiemgau. Ich grüße Sie, Frau Lieberle.
Ja, Marianne Lieberle, grüß Gott. Ich möchte mich bedanken für die wunderbare Sendung und möchte einbringen, dass man vielleicht beim Einkauf ein bisschen geizig ist. Denn an Geldbeutel will keiner immer ausgeben oder es will keiner viel Geld investieren und dafür rate ich, und das ist meine eigene Erfahrung mit einer großen Familie, wirklich nur dieses Geld mit zum Einkaufen nehmen, was für diese nächste Essetappe oder für die nächste Woche nötig ist. Und dann kann man auch nicht einkaufen, das noch mitnehmen und das noch mitnehmen. Und das ist meine Erfahrung, das ist das Allerbeste und man kommt gut zurecht.
Also sich einschränken und nicht mit Kreditkarte bezahlen und vor allem nicht hungrig einkaufen gehen, denke ich mir.
Nein, man bringt deswegen trotzdem alle diese Lebensmittel mit, was man dann in der kommenden Woche kochen möchte. Und man kennt ja seine eigene Familie, man braucht auch nichts einkaufen, wo man sagt, naja, das nehme ich einfach mal mit für den oder für den. Ja, einfach ganz gezielt einkaufen, das werde ich kochen, das werde ich brauchen. Und das bietet mein Geldbeutel für heute, so dieses Geld einteilen, was man für den Haushalt ausgeben will. Und das wird gut funktionieren.
Auch mit Einkaufsliste, das hatte ja Frau Töllner auch schon gesagt. Also gezielt einkaufen und nicht so nach dem Prinzip, ja, was lacht mich heute gerade an. Vielen Dank, Frau Leberle. Alles Gute Ihnen. Und als nächste Hörerin begrüße ich Frau Otschowski. Grüße Sie, Frau Otschowski. Von woher rufen Sie uns an?
Ich rufe Sie an von Kellberg, das ist oberhalb von Passau. Ich habe Ihre Sendung etwas zu spät eingeschaltet. Ich habe noch mitbekommen, dass es ums Brot geht. Ja, das Brot schätze ich sehr und ich werde auch schauen, dass ich nichts verkommen lasse. Wenn jetzt tatsächlich mal ein Brot übrig bleibt, dann mache ich entweder eine schöne Brotsuppe oder ich mache arme Ritter, wie man das früher gemacht hat. Also da gibt es auch noch Möglichkeiten, das zu verwenden. Eine gezielte Frage ist, können Sie mir sagen, wie lange Tofu hält? Weil ich habe einen Tofu gekauft und habe ihn übersehen im Kühlschrank und ich habe mich ihn jetzt nicht mehr hernehmen trauen, weil ich nicht genau weiß, wie lange dauert das Haltbarkeitsdatum ist.
Ist da gar kein Haltbarkeitsdatum mehr erkennbar oder können Sie das noch lesen?
Nein, das war leider Gottes ziemlich hinten im Kühlschrank gelegen und war, also, ja, es war schon 3 Monate drüber. Zu meiner Schande muss ich das gestehen.
Ja, also Tofu ist halt jetzt ein Eiweißprodukt. Das wird zwar fermentiert, das heißt, es hat schon auch Milchsäurebakterien und es ist unter Umständen auch noch eine längere Zeit über dem Haltbarkeitsdatum haltbar, aber 3 Monate finde ich jetzt schon sehr lange. Also ich wäre da jetzt in dem Fall bei 3 Monaten tatsächlich sehr vorsichtig. Ich meine, Sie können es aufmachen, probieren, also riechen, schmecken, ob es wirklich komplett unverändert ist, aber das ist jetzt ein Produkt, wo ich sagen würde, nach 3 Monaten wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, würde es nicht zwingend essen.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber vielen Dank.
Ja, auf Wiederhören. Dankeschön, Frau Otschowski. Frau Gernand ruft uns an aus der Nähe von Darmstadt. Frau Gernand, grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch, vor allen Dingen die Referentin. Und das ist eigentlich mein Thema, weil ich bin eine Hausfrau, eine alte Frau und habe den Krieg und die Nachkriegszeit erlebt und hatte Hunger. Und wenn man Hunger kennt, hat man eine andere Beziehung zu den Lebensmitteln, als wenn man, so wie die jungen Leute, im Satten groß geworden ist und alles kaufen kann und man genug Geld hat. Und deshalb bin ich ganz sparsam. Und bei uns ist eigentlich fast nie was weggeworfen worden. Ich hatte eine Familie mit 6 Personen. Und da war eine alte Oma dabei und 3 Kinder und mein Mann und ich. Und ich habe am Donnerstag den Kühlschrank leer sein lassen, damit die Kinder abends auch mal spüren, wie das ist, wenn der Kühlschrank leer ist, damit sie nichts auf ihrem Brot als Butter oder Margarine haben. Und ich möchte noch sagen, ich habe auch einen Garten gehabt und dann habe ich 4-mal geerntet. 4-mal. Und das waren nur 6 Quadratmeter. Und ich hatte 20 Salatköpfe und 20 Kohlrabis. Und das ist alles. Und 10 Pfund Spinat. Und das habe ich eingefroren und das war wunderbar. Und die jungen Leute heute, die haben keinen Bezug mehr zur Arbeit, die haben zu körperlicher Arbeit, die wissen nicht, wie das mühsam ist, das anzubauen. Das wollte ich sagen.
Ja, das bestätigt das. Das bestätigt das, was wir vorhin sagten. Frau Tellner?
Ja, das sind jetzt natürlich auch, ist natürlich ein ganz großer weiterer Aspekt, dass Menschen, die wirklich mal Hunger erlebt haben, einen ganz anderen Bezug zu Lebensmitteln haben und auch wirklich auch gerne und ganz bewusst die Lebensmittel wirklich selbst anbauen, selbst verarbeiten, so sie dazu die Möglichkeit haben. Ich möchte aber zu dem Thema Hunger noch was sagen. Ich meine, wir haben das große Glück, dass wir jetzt seit 70 Jahren normalerweise keinen Hunger mehr hier erleben müssen und es ist aber so, dass wir durch unseren Alltag schon auch gezielt ein bisschen in die Richtung gehen können, dass es uns auch wieder mehr wert ist, das Essen. Also ich habe es zu Hause dann eher so praktiziert, dass ich einfach gesagt habe, es gibt Mahlzeiten und dazwischen gibt es eben auch mal nichts zu essen. Und da gibt es ganz klare Zahlen. Es ist bei uns in Deutschland und nicht nur in Deutschland üblich, dass sehr viel gesnackt und zwischendrin gegessen wird und dass dann oft gar kein Appetit mehr zum Essen ist. Und wenn man aber einfach sagt, es gibt einfach Mahlzeiten, dazwischen ist auch mal Pause, dann schmeckt einem eben auch ein Gemüseauflauf oder eine Suppe. Wenn man aber davor dann noch Süßes gegessen hat oder viel genascht hat, dann ist natürlich der Gemüseauflauf, der auf den Tisch kommt, nicht mehr so attraktiv. Also es war für mich jetzt so ein Punkt, den ich gern mit reinbauen wollte, dass das wirklich auch wichtig ist, das Sättigung und den Appetit ein Stück weit auch bewusst anzugucken, auch in Zeiten, wo wir diesen Überfluss haben. Und das halt dann auch entsprechend mit Mahlzeiten dann zu steuern.
Da kann man auch noch genauer hinschauen, sagt Frau Töllner hier in dieser Lebenshilfesendung Fokus Schöpfung, Lebensmittel zu schade für den Müll. Frau Marhofer ruft uns an aus Ludwigshafen. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, dass ich noch durchgekommen bin und bin auch natürlich ganz auf der Linie. Ich würde sagen, es liegt ganz, ganz viel an den Verbrauchern. Ich erlebe das zum Beispiel bei einer Flüchtlingsfamilie, die ich begleite. Da gehe ich 14-tägig mit zur Tafel, um ihnen die Sachen nach Hause zu schaffen mit dem Auto. Die mussten auch erst lernen, was bedeutet das Mindesthaltbarkeitsdatum. Und ich habe gesagt, ihr habt Augen, ihr habt eine Nase, einen Mund und auch dann einen Kopf zum Denken und Entscheiden. Aber was mich sehr erschüttert, wenn ich da bei der Tafel bin, was da, also das Gute, Gute, Schöne sein, die ich persönlich mir gar nicht leisten würde, es sind zu haben, aber da wird ein großer Müll oder so ein Bauschuttcontainer vor der Tafel aufgebaut. Da kommt zweimal in der Woche ein Müllauto von der Müllverbrennungsanlage. Das wird abgeholt und verbrannt. Lebensmittel. Natürlich werden die da reingeschmissen mitsamt Holzkistchen und Plastikverpackung und Folie und alles Mögliche. Da ist kein Bauer da, der sich die Mühe macht, das zu kompostieren. Aber es liegt auch daran, unsere Stadt hat sogar sich geweigert, als dieses Personal von der Tafel angeboten hat, nach Ende der Ausgabezeit, selbst den Rest, auch an Brot, unglaublich viel Brot bleibt da übrig, in eine Flüchtlingsunterkunft zu fahren, kostenlos. Nein, das machen wir, wir versorgen das. Also es liegt wirklich auch an der, wie Sie sagen, Wertschätzung und der inneren Einstellung. Ich glaube, die Bauern bräuchten mit ihren Traktoren nicht nach Berlin zu fahren und zu protestieren. Ich persönlich gehe sogar gerne, wenn es schönes Wetter ist, mit dem Fahrrad über die Felder. Was habe ich schon gestoppelt? Und freue mich dann zu Hause auch ein bisschen, wenn ich die Kartoffel ausschneiden muss. Oder die Zwiebel. Oder jetzt bei uns gehen gerade, ich glaube, tonnenweise diese Hokkaido-Kürbisse liegen auf dem Feld. Kein Mensch erntet die, die bleiben da liegen. Das ist der einzige Trost ist, dass ich denke, wenn die untergegraben werden, dann gibt es halt einen Dünger dazu. Aber es liegt sicher an uns, an den Verbrauchern, die Einstellung zum Lebensmittel, die Bescheidenheit auch. Ich habe es auch gelernt von meiner Mutter. Auch zum Beispiel den Joghurt, der nach 3 Wochen auch noch gut war im Kühlschrank. Ja, wirklich
zu schätzen. Nicht alles, was einen leichten Stich hat, ist schlecht.
Ja, okay, aber oder ich lasse zum Beispiel meine Äpfel sogar im Keller liegen, bis sie leicht schrumpelig werden, dann haben sie erst einen richtigen Geschmack.
Dankeschön, Frau Marhofer, für Ihren Anruf. Ja, genau, das ist immer wieder das, schauen wir drauf, die Wertschätzung vor allem für das, was Lebensmittel sind und auch die Einstellung dazu, ist ein Apfel, wenn er schrumpelig ist, gleich ein schlechter Apfel, nicht? Das ist auch für die Kinder. Ich merke das, ich habe auch 3 Kinder Und für die ist das nicht immer ganz selbstverständlich, dass ein schrumpeliger Apfel noch ein guter Apfel ist. Aber Sie sagten ja, es gibt die Möglichkeit, immer auch dann nochmal Kompott draus zu machen oder ähnliches. Da merkt man es dann gar nicht mehr. Bei mir landet vieles Obst, was vielleicht eine braune Stelle hat, dann auch im Milchmixgetränk oder so ähnlich oder in so einem Smoothie oder sowas. Da gibt es sicher viele Möglichkeiten. Ein Stichwort hat Frau Marhofer noch angesprochen, die Tafel. Eine der Möglichkeiten, wie Lebensmittel einfach doch noch einer guten Verwendung zugeführt werden können. Neuer sind auch so Organisationen wie die Food Safer, also die Lebensmittelretter. Das sind über Internet zusammengeschlossen, also wirklich unglaublich genau organisiert, dass man kann sich da anmelden und wirklich kostenlos Lebensmittel mitnehmen von Bäckereien, von Supermärkten, vom Markt und anderem, wenn man dort angemeldet ist im System und wirklich zuverlässig fest zusagt, dass man wirklich am Abholtag dann da steht und wirklich alles mitnimmt, was dort rausgeworfen wird an dem Tag. Das kann ja gerade bei einem Supermarkt sehr, sehr viel sein, manchmal bei der Bäckerei auch. Aber man muss wirklich dann alles mitnehmen und gucken, dass es einer guten Verwendung zugeführt wird. Aber dafür, ich kenne Familien, die sagen, sie kaufen quasi nichts mehr ein, seit sie bei diesen Foodsafern sind, weil sie einfach viele unglaublich gute Sachen bekommen, die sonst einfach auf dem Müll gelandet wären. Frau Töllner, was ist da Ihrer Meinung nach zu?
Also es gibt sehr viele schöne Sachen. Das mit den Foodsafern finde ich ganz toll, weil das wirklich auch so organisiert ist, dass es dann nicht nur bestimmte Lebensmittel sind, die ausgesucht werden, sondern dass dann wirklich auch das breite Angebot weiterverwendet wird, soweit es halt dann noch wirklich untergebracht werden kann. Ich habe auch noch eine weitere Aktion entdeckt, die heißt Too Good To Go. Da geht es darum, dass Gastronomen das überschüssige Essen bereitstellen. Da kann man sich auch entsprechend dann melden und kann dann eben für vergünstigt das Essen, was dann nicht abgeholt wurde oder was überproduziert wurde, dann im Prinzip auch entsprechend mitnehmen und hat dann gar nicht selber zu kochen. Also es gibt ganz viele Dinge in der Richtung, wo man das verarbeiten oder weiterreichen kann. Das wurde ja auch noch die Entsorgung angesprochen, ganz kurz. Hier muss man halt auch unterscheiden. Früher hat man tatsächlich Lebensmittelabfälle gut und gerne dann Schweinen oder in anderen weiteren Wegen zugeführt. Das ist heute auch nicht mehr ganz so einfach aus hygienischen Gründen. Also man muss da auch schon differenzieren, dass da die Auflagen entsprechend sind und man heute zum Beispiel Lebensmittelabfälle aus dem Großhaushalt gar nicht mehr so ohne weiteres an Tiere verfüttern darf. Das geht nicht so ohne weiteres.
Die braune Tonne gibt es aber trotzdem auch noch, nicht? Und ja, dann ist es immer die Frage der Mühe, ob man das Plastik drumherum wegmacht oder eben nicht.
Ja, das stimmt. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
Dankeschön, Frau Marhofer, für Ihren Anruf. Sie können diese Sendung auch nachhören unter www.horeb.org in der Mediathek von Radio Horeb im Podcast unter der Rubrik Lebenshilfe. Oder Sie schauen einfach, tippen ein Lebensmittel zum Beispiel in die Suchmaschine. Da wird diese Sendung Ihnen in Kürze auch angezeigt werden. Können Sie auch gerne weiterempfehlen, wenn Sie an jemanden denken und sich sagen, ach, das wäre doch schön, wenn der oder die diese Sendung hören würde. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Frau Töllner, dafür, dass Sie uns in dieser Sendung Fokus Schöpfung Lebensmittel zu schade für den Müll so viele Hintergrundgedanken und so viel Tipps gegeben haben. Vielen herzlichen Dank, Frau Töllner. Alles, alles Gute Ihnen für Ihre Arbeit beim Verbraucherservice Bayern. Dankeschön.
Ja, ich danke auch. Und es waren wirklich ganz tolle Beiträge auch von den Zuhörern. Es war ein super umfassendes Themenspektrum. Es wurden viele Dinge angesprochen. Ich wünsche allen eine gute Zeit und vielleicht sind ein paar Ideen dabei gewesen.
Dankeschön Ihnen. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, und wünscht Ihnen noch einen gesegneten Tag.